Moin, moin, hallo, liebe HörerInnen von Männer, die weinen. Hier ein kleiner Disclaimer zur Folge, die ihr euch gleich anhört. Leider hatte der gute Konstantin nicht sein bestes Audio-Equipment vor Ort in Hannover bei seiner Freundin, was dazu führt, dass es manchmal ein paar unangenehme Lautstärke-Spitzen gab. Ich habe die im Editing-Prozess ein bisschen vermindert. Jetzt sind sie nicht mehr allzu arg. Allerdings hört es sich an manchen Stellen an, als wäre Konzi durch den digitalen Fleischwolf gedreht worden. Ich bitte euch inständig um Verzeihung. Es kommt nicht so häufig vor, seht es uns nach. Und jetzt viel Spaß mit eurer Folge. Na, die beiden.
Herzlich willkommen bei Männer, die weinen, ein Podcast von Männer, die weinen und für alle anderen Menschen. Heute ist es mal wieder soweit, dass wir erst am Sonntag aufnehmen. Es ist Sonntag, der 17. Oktober und ein regnerischer Herbsttag, zumindest da, wo ich gerade bin. Heute, merkt ihr vielleicht, halle ich etwas. Ich bin nicht in Berlin, nicht in meinem kleinen, etwas studiogeeigneteren Schlafzimmer, sondern im Zimmer meiner Freundin in Hannover. Und damit bin ich geografisch meinem Podcast-Partner Felix so nah wie schon länger nicht mehr. Hallo Felix.
Guten, sagt man noch guten Morgen um 12? Ich weiß.
In Berlin dürfte man das.
Ich darf das. Ich liege noch im Bett. Ich sag's, wie es ist. Also insofern.
Ich sitze im Bett.
So, also ich liege auch nicht, das wäre ja merkwürdig, aber ich sitze auch im Bett, ja. Also, insofern, guten Morgen. Ja, hier ist auch relativ herbstlich. Ich war noch nicht draußen, ich weiß noch nicht, wie kalt es ist.
Ja.
Aber das werde ich werde wohl heute auch nochmal vor die Tür müssen, sagt man ja auch bei diesem Wetter wahrscheinlich dann eher als dürfen oder sollen. Aber, ja.
Also ich finde, es ist so ein klassischer Tag, wo man einfach zu Hause bleiben möchte und sich mit Keksen und vielleicht Tee einkuschelt und etwas tut, was gut tut.
Ja, weißt du, was ich gerne hätte? Spekulatius.
Spekulatius, aber es müsste doch jetzt schon wieder erhältlich sein.
Ja,
Zeit hat doch angebrochen.
Ich war gestern im Alnatura und also du kannst ich war so enttäuscht. Ja, ich stand gestern im Alnatura und die hatten alles, ne? Lebkuchen, Zimtsterne, Tee. Spekulatius, nein.
Das ist ja ein Skandal. Kein oder? Shoutout an Alnatura dafür,
zumindest
dass Spekulatius
Alnatura
noch nicht im Sortiment ist. Bei Lidl ist schon alles Mögliche, habe ich gesehen. Da kaufe ich in regelmäßigen Abständen mal wieder ein. Ja, Leute, langsam neigt sich das Jahr dem Ende zu. Und was sich auch ein wenig dem Ende zuneigt mit dieser Folge, ist unser Versuch, den Herbert Grönemeyer Songtext noch ein wenig weiter zu analysieren. Aber wir springen noch mal einen Schritt zurück. Felix, wie ist die Lage? Hast du geweint? Hattest du Angst in der letzten Woche?
Ich hoffe nicht. Ich habe wieder mal erfolgreich irgendwie eine Panikattacke abgewendet. Weil mein Körper schon wieder beim Sport der Meinung war, du stirbst jetzt. Und ich dann so, nein, ich bin einfach nur erschöpft. Schau mal, ich bleibe jetzt einfach noch ein bisschen aktiv und renne ein bisschen im Kreis und dann merkst du, dass ich gar nicht sterbe. Und dann sagte meine Psyche so, ja, das zeig mir mal. Und dann bin ich so ein bisschen im Kreis gelaufen, habe mich so ein bisschen bewegt, ne, dass der Kreislauf wieder ein bisschen in Schwung kommt, weil er so ein bisschen abgekackt war. Und dann war die Psyche plötzlich so, ich schätze, du hattest recht. Und ich sag,
lasse dich dieses Mal vom Haken.
Ja, genau.
Aber das war dann
immer noch ein verdammt anstrengender Workout, ne? So, ja. Also das war schon so. Shoutout an Judith. Hat mich sehr an meine Grenzen gebracht, als Workout-Partnerin. Das war eine Hausnummer.
Panikattacke also pariert.
Panikattacke pariert, ja. Habe ich gut gewürfelt auf den Roll.
Genau.
Ja, insofern, ich hatte ein bisschen Angst, aber dann ging's wieder. Und geweint habe ich. Oh ja, ich habe Anfang der Woche mit PartnerInnen, FreundInnen, Menschen, mit Menschen, die ich gerade so date, habe ich Kipo geguckt. Und habe direkt wieder geheult.
Wieder
es ist jedes Mal scheißegal. Ach ja. Großartig, geht bei mir direkt in die Tränendrüsen. Aber das war, glaube ich, auch das einzige Mal. Gestern habe ich einen sehr unterhaltsamen, sehr, sehr, sehr dumm-doofen Film geguckt, den ich nur empfehlen kann, wenn man mal so 1,5 Stunden gar nichts Besseres zu tun hat. Er ist nicht besonders gut, aber er ist dadurch noch unterhaltsamer. Er heißt, ich glaube, er heißt Meine teuflisch gute Freundin, ist von 2018, ist so eine deutsche Teenager-Komödienproduktion mit einer sehr absurden Story, einem noch merkwürdigeren Drehbuch, das aber von den SchauspielerInnen sehr, sehr stoisch und großartig rübergebracht wird, sodass dann selbst die etwas merkwürdigen Lines, die sie dann gefüttert kriegen, irgendwie gut wirken, weil die Delivery so gut ist. Es ist kurzweilig, auf jeden Fall, sehr kurzweilig. So, so geht es mir. Wie geht es dir denn? Wie war denn deine letzte Woche dahingehend? Geweint, Angst gehabt?
Ich bin im Moment, glaube ich, recht stabil, was so mein Emotionsleben angeht. Es war so eine Woche, wo ich habe das einfach in regelmäßigen Abständen auch mal alles wieder hinterfragt habe, so, also läuft's denn gerade gut jetzt so in relativ stressfreien Zeiten, mache ich gerne, was ich mache und ja, sollte es vielleicht Veränderungen in meinem Leben gehen, also jetzt auch groß greifen, ne? So langfristig in Berlin bleiben, beruflich nochmal was anderes studieren oder so. Und ich habe mich einfach darüber so ein bisschen gedanklich, ich habe mich einfach damit gedanklich so ein bisschen beschäftigt und war so ein bisschen melancholisch, möchte ich sagen, vielleicht. Also so ein bisschen, aber nichts, was mich den Tränen oder der Angst nahegebracht hätte. Und da sind auch keine großen Entschlüsse dabei rausgekommen. Also das kann ich auf jeden Fall festhalten. Vielleicht suche ich nochmal musikalisch, orchestermäßig, was Zweites zu meinem bestehenden Ensemble, das habe ich mir so ein bisschen überlegt, aber da war jetzt nichts dabei, wo ich durch emotionale Täler oder Höhen gegangen bin. Ich bin
Teller heißt es.
mal Thale, ja, Thale ist eine Stadt in Ostdeutschland. Liebe Grüße nach Thale, da gibt es eine Wrestling-Promotion. Ja, genau, Täler. Und jetzt wollte ich noch auf irgendwas anderes hinaus. Genau, ich
Entschuldigung.
hatte immer wieder so eine nächtliche Episode, wo ich aufgewacht bin und mein Gehirn mir sehr aktiv gesagt hat, du wirst sterben, du bist sterblich. Eines Tages wirst du sterben, das Leben wird vorbei sein, du wirst sterben. Wusstest du schon, dass du sterben wirst? Und ich war so, what the fuck? Und habe mich dann aber recht schnell wieder eingekriegt. Das kenne ich inzwischen schon. Das ist manchmal sehr merkwürdig. Das war dann durch irgendeinen Traum getriggert oder so. Dann war ich kurz wach und war so, oh mein Gott, ich werde sterben. Irgendwann werde ich sterben. Und dann war aber gleichzeitig mein, ja, Guardian der Psyche sehr aktiv. Ich stelle ihn mir als ältlichen Mann, Don Quixote-mäßig, vielleicht in so einer Ritterrüstung mit Lanze vor, der dann diesen Dämon abwehrte, so mit den Worten: Panikattacke, Quatsch, nicht rational, weg damit, hinfort, weiche. Und das hat sehr gut funktioniert. Genau. So stelle ich mir das Ganze also vor. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr euch das so versinnbildlicht, was in eurer Psyche so abgeht.
Sehr gut.
Kann man, glaube ich, auch als Rollenspiel so im Therapiekontext ganz gut machen. So entwerfen Sie eine bildlich dargestellte Dynamik Ihres Innenlebens in Situation X. Genau. Und bildlich dargestellt hat auch Herbert Grönemeyer in seiner Sprache, wie er sich das Konzept von Männlichkeit vorstellt oder wie er es vielleicht wahrnimmt eher. Und wir haben letzte Episode damit angefangen, das zu tun, das zu analysieren und seine Beschreibungen mal näher unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, was er wie gemeint haben könnte und was immer noch vielleicht auch aktuell ist. Und damit machen wir diese Woche weiter. Wo sind wir denn letztes Mal stehen geblieben?
Genau, stehen geblieben ist die letzte Strophe, die wir hatten, war, oder die letzte Strophe, die wir hatten, endete mit den Worten: Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit. Und weiter machen wir jetzt mit dem ersten Refrain. Refrain.
Wo habe ich denn die Lyrics?
Der
Ich
da
fühle mich wie
heißt.
Dave Meltzer. Wo sind meine Notizen?
Wo
Da
sind
sag schon mal, Felix.
meine Notes? Heute analysieren wir die Zeilen von Männer haben's schwer, nehmen's leicht, bis hin zu müssen durch jede Wand, müssen immer weiter. Da sind ein paar interessante Sachen dabei. Auch die Kernfrage des Liedes, ne? Wann ist ein Mann ein Mann? gemacht. Aber damit haben wir uns tatsächlich in einer gesonderten Podcast-Folge schon mal auseinandergesetzt. Wer sich dafür interessiert, herauszufinden, was unser Takeaway ist, für wann ein Mann ist, dem sei unsere Podcast-Folge Nummer 25 vom Juni ans Herz gelegt. Untersuchen wir nämlich tatsächlich genau diese Frage, wann ist ein Mann ein Mann? Ich glaube, ein kleiner Spoiler ist da auch schon angebracht. Unser Takeaway ist ein Mann, wenn ein Mann sagt, dass er ein Mann ist.
Wie kannst du das spoilern?
Entschuldigung.
Warum soll man sich denn jetzt noch die Folge anhören?
Wegen den ganzen anderen 59 Minuten, in denen wir das von allen Seiten beleuchten und uns sehr kritisch mit verschiedenen Männlichkeitsbildern und Konzepten auseinandersetzen.
Na gut.
Weil man uns sehr gerne zuhören möchte und weil du und ich so wunderbare Stimmen haben und so treue HörerInnen, die sich das gerne einfach auch vielleicht nochmal anhören.
Ja, hast du es gut, dass wir so eine treue Fanbase haben, die sowieso schon alle Folgen gehört hat. Mhm. Hört sie doch nochmal zum Einschlafen oder so. Gut, dann fangen wir doch jetzt mal an. Männer haben es schwer und nehmen es leicht. So singt Herbert also die erste Zeile des Refrains. Warum sagt er das?
Ja, das ist so ein bisschen so ein Ding, mit dem wir uns, glaube ich, schon, also auch hier im Podcast, ganz häufig auseinandergesetzt haben, im Großen und Ganzen. Für mich zumindest. Ich lese das so, dass das auch darauf anspielt, dass Männer eben dieses Problem haben, Dinge nicht ordentlich zu kommunizieren, wenn sie auch belasten. Und Männer haben ja auch zum Beispiel eine größere Hemmschwelle, sich psychologische Hilfe, psychotherapeutische Hilfe zu holen, wenn sie psychische Probleme haben zum Beispiel. Weil das immer noch eine Sache ist, die eben ja irgendwie auch als unmännlich gilt, ne? Also wenn du Probleme hast, dir Hilfe zu suchen, dann bist du nicht stark genug, deine Probleme alleine zu bewältigen. Und du musst stark genug sein, deine Probleme alleine zu bewältigen, denn das ist das, worauf es ankommt, wenn du ein Mann bist. Und gerade auch das ist ja nochmal zusätzlicher psychischer Druck, der auch auf Männern lastet, wo dann gesagt wird, hey, hör mal, jetzt, wenn du dir hier irgendwie Hilfe suchst in deiner schweren Situation, dann bist du ja schon, dann hast du versagt als Mann, ja, dann hast du versagt in deiner Männlichkeit. Und ich denke, darauf spielt das eben auch an. Das ist so ein ganz wichtiges Thema, auch was sich hier bei uns durch diverse Podcast-Folgen durchzieht, würde ich sagen.
Ja, voll. Ich sehe das genauso und ich denke auch, wenn wir schon mehrfach betont haben, dass der Kriterienkatalog von hegemonialen Maskulinitätsvorstellungen nicht erfüllbar ist, zumindest in seiner Gänze, dann kann man sich ja trotzdem die Aufgabe stellen, unterbewusst so zu tun und auch zu versuchen, unerfüllbare Aufgaben zu erfüllen, ist ja anstrengend. Ja. Und dementsprechend haben es Männer ja tatsächlich irgendwie schwer, auch wenn sie sich dessen vielleicht nicht bewusst sind und es manchen Männern leichter fällt als anderen, wenn man tatsächlich versucht, diese Männlichkeitsanforderungen zu erfüllen. Ja, und ja. Dann tritt dann auch noch der Mechanismus in Kraft, den du beschrieben hast, ne? Also wenn es dann dabei logischerweise in der Konsequenz Probleme, Leidensdruck gibt, dann wird der auch noch abgetan. Dann wird der leicht genommen. Also es wäre besser, würde man es nicht leicht nehmen, aber noch idealer wäre es natürlich, die Anforderung wäre niedriger und Männer würden es gar nicht schwer haben.
Ja, das wäre gerade.
Das wäre der systemische ganz, Ansatz.
Ideal.
Gut. Außen hart und innen ganz weich. Ferrero.
Ja, also ich würde sagen, das ist Männer sind alles 2,5 Minuten gekochte Eier. Ne? Einfach. Nächste Zeile. nee. Aber das ist ja auch so ein bisschen die eine ähnliche Baustelle, wie die, über die wir ja gerade schon gesprochen hatten. Wo ja auch von der hegemonialen Maskulinität an dich herangetragen wird, dass du als Mann zumindest ein sehr hartes Äußeres vorzuweisen hast. Du musst in der Lage sein, nach außen hin unnahbar und irgendwie cool zu sein. Ja.
Aber ich glaube auch, dass Frauen beigebracht wird, das in dieser Konstellation attraktiv zu finden. Also außen ja, hart ist schon genau, okay, solange innen dann auch wirklich weich ist. Also bei ihr darf er schwach sein, Anführungszeichen, sich trösten lassen oder auch mal Gefühle zeigen. Aber nach außen hart, das ist dann schon erstmal so ein Attraktivitätsmerkmal. Wenn er nach innen dann auch hart ist, wenn es sowas denn gibt, das ist doof, so, ne? Aber auf diese Art ist das schon auch das, was Männer ja attraktiv machen würde. Das ist auch nichts anderes als eben dann internalisierte, ja, Geschlechterklischees.
Ja, diese harte Schale weicher Kernnummer. Was du auch in immer Film. Wieder in Popkultur gefüttert kriegst, in Filmen gefüttert wirst.
Bad Boy eben, ne?
Und sowas. Das ist, weißt, haben wir auch weißt eine Folge, woran ich mich gerade erinnert fühle?
Ja,
könnt ihr auch mal reinhören. Woran ich mich gerade erinnert fühle, ich weiß nicht, das muss aus einer ähnlichen Zeit kommen. Das will ich jetzt mal wissen. Und zwar gibt es einen ganz legendären Tatortkommissar. Der da heißt
Schimanski.
Exakti. Und der gute alte Schimanski hatte 1985, das ist dasselbe Jahr fast, gab es einen Film mit Schimanski, gespielt von Götz George. Der Film hieß, ich glaube, der hieß auch Faust auf Faust. Aber auf jeden Fall gibt es eine Stelle in diesem Ding. Und der Horst Schimanski, ja, ist ja ein absolutes Fallbeispiel für Männer. Auch gerade genau dieser Zeit, in der Herbert Grönemeyer dieses
Lied weißt du was? Das ist doch eigentlich voll das gute Podcast-Projekt, oder? Mal so ein paar Schimanskis gucken und Horst Schimanski als Fallbeispiel nehmen. Machen wir auf die
Liste. Ja, gerne. Demnächst kommt die Schimanski-Reihe. Wo zum Beispiel der Refrain von diesem Lied ist: Faust auf Faust, hart ganz hart, alles das kannst du verdauen. Doch gib zu, zart ganz zart, hat ihre Hand dich umgehauen. Und das ist hart für Schimmi, dein ganz privater Krimi. Ja. Großartig, oder? Und das dann so von der Klaus-Lage-Band, also dem Faust auf Faust, hart ganz hart, alles das kannst du verdauen. Das ist großartig. Und genau das ist auch wieder harte Schale, weicher Kern. Horst Schimanski, der Mann mit dem Schnurrbart, der damals zum Erschrecken aller Menschen plötzlich angefangen hat, dauernd Scheiße zu sagen im Fernsehen.
Das ist auch unerhört. Das ist auch so süß eigentlich, oder? Also so stereotype Männer
schon.
Und harte Schale, weicher Kernmänner brauchen auch immer Helden, die dieses Stereotyp funktionierend vorleben. Und ich glaube, Schimanski hat da ganz viele Männer auch abgeholt und war irgendwo Idealtypus und Vorbild. Und ohne solche Menschen ist es nämlich auch gar nicht lange aufrechtzuerhalten. Und die Leute brechen ein und die Sehnsucht nach starken Führern, ne, wird dann, weiß ich nicht, auch in der Politik deutlich und so. weil es eben eine dauerhafte Vorführung und Reproduktion braucht, damit das als realistisch und normativ richtig angesehen wird.
Und dass das ein richtiges Verkaufsargument ist, ne? Das merkst du auch an so Sachen wie, dass das nicht nur 85 funktioniert mit Horst Schimanski, sondern dass das auch jetzt in den 2000ern funktioniert. Hier, ich weiß nicht, wie die Rolle heißt, aber Der letzte Bulle?
Den habe ich gesehen. Der letzte Bulle ist eine ganz nette Serie, aber wenn man es kritisch betrachtet, ja. Genau. Kopf aus den 80er Jahren wacht aus dem Langzeitkoma auf und ist dann immer noch der Kopf aus den 80er Jahren in einer, in Anführungszeichen, verweichlichten neuen Gesellschaft.
Ja, und das ist ganz, ganz viel.
Aber es wird gut aufs Korn genommen.
Toxische Maskulinität. Es wird auch aufs Korn genommen,
leider,
auf jeden Fall. Und es ist halt aber auch wieder Henning Baum. Ja, ne? Henning Baum ist, der ist halt auch ein Schrank. Er ist halt ein ziemlicher Schrank. Ein bärtiger, mit einer tiefen, rauchigen Stimme, ne? So. Und auch wieder, der ist genau das Gleiche. Das ist so, so genau
auch dasselbe. Auch wieder sehr wie affirmativ.
Außen hart, innen weich.
Stereotyp mal gesehen, ne?
Ja.
Genau.
Ja,
genau. Kommen wir gleich noch zu,
also das vielleicht ist,
auch. Jetzt.
Ja, wir stellen fest, dieses, das, ne, die harte Schale weicher Kern,
aktueller denn je.
Ist und bleibt ein Kernthema.
Genau. Jetzt kommt Felix' Lieblingszeile. Wir werden als Kind schon auf Mann geeicht. Ich finde auch geeicht ist ein tolles Wort.
Geeicht ist ein ganz großartiges Wort an der Stelle, weil es ist ja so dieses, sie werden quasi von außen von einer Eichstabsstelle ist ja, glaube ich, dass du, oder Eichstelle, Eichamt, ne, da gehst du ja hin und da werden ja die Leute dann plötzlich, oder Geräte, es werden ja Geräte geeicht, nicht Menschen, irgendwie auf einen gemeinsamen Standard gebracht. So, ne, das ist, also, dass wir das nochmal erklärt haben. Und Kinder werden eben auch gesellschaftlich viel und zunehmend weniger, glaube ich, weil wir uns als Gesellschaft da ein bisschen weiterentwickeln, aber insgesamt immer noch viel zu viel, auf eine gewisse Form des geschlechtlichen Ausdrucks, der geschlechtlichen Performance getrimmt. So, aufgrund ihrer körperlichen Merkmale. Also du wirst ja als Kind geboren und dann hast du wahrscheinlich in den allermeisten Fällen entweder männliche oder weibliche Geschlechtsmerkmale. Das wiederum hat nichts mit deinen Chromosomen zu tun. Es hat, also was heißt doch, es hat was mit deinen Chromosomen zu tun, aber nicht so eindeutig, wie du vielleicht meinst. So, und dann wird ja anhand deiner Geschlechtsmerkmale wird dir eine Rolle in der Gesellschaft zugeschrieben, die da heißt, du bist jetzt entweder ein Junge oder du bist ein Mädchen. Und wenn du ein Junge bist, und auch wenn du ein Mädchen bist, aber jetzt, um bei Herbert Grönemeyer und den Männern zu bleiben, wenn du ein Junge bist, oder so, dir wird halt ein Regelwerk quasi angetragen, und dir werden Verhaltensmuster beigebracht. Dir wird gesagt, okay, aufgrund der Tatsache, aufgrund der Gnade deiner Geburt, ja, hast du jetzt, weil du mit einem Penis geboren wurdest, musst du dich so und so verhalten. Das ist dein Ding. Und so werden die Leute halt eben wirklich geeicht, ne? Weil es ist wirklich so, dass die Leute so, wir bringen jetzt alle Kinder, alle Jungen, die geboren werden, irgendwie auf denselben Standard. Die laufen jetzt alle mit dem gleichen Standardbetriebssystem oder so, ja. Und ich weiß noch, dass das zum Beispiel bei mir auch so war, als ich relativ jung war, noch relativ jung war, ist geil, sage ich.
Als ich noch ein kleiner Junge war.
Also damals in meiner Jugend vor dem Krieg. Da war ich so ein Baby war. Da habe ich mal, hat meine Mutter mir mal einen rosa Strampler angezogen. Und mein Vater war entrüstet. Echt? Ja. Sagt meine Mama. Ich kann mich nicht erinnern, ich war ein Baby. Aber so habe ich es gehört. Mein Vater war entrüstet, er war kein Fan davon. Ich find's ganz spannend. Aber das ist ja auch immer noch so, ne? Das ist ja so, zum Beispiel Mädchen, wenn sie jung sind, denen werden die Haare, also da wird ja auch gar nicht gefragt, ob sie kurze Haare haben wollen. Es wird einfach nur so, Mädchen [S2] Ja. [S1] Lassen sich die Haare wachsen. So. Jungen gehen regelmäßig zum Friseur, die brauchen Kurzhaarschnitt. Jungen tragen keine Röcke und keine Kleider, Jungen tragen Hosen und T-Shirts. Mädchen tragen Röcke und
Kleider. Also zumindest Jungen werden sie gefragt, blau, ob sie die anziehen Mädchen möchten. Tragen ich würde das nicht so generalisieren, aber ja. Man wird das einfach Jungen nicht fragen, ob er das vielleicht auch möchte.
Nee, genau.
Das ist ja auch also, klar vermarktet. Also im C&A oder was, wo du als Kind dann einkaufen gehst, oder Ernstings Family, da gibt es die Bilder von Mädchen bei Kleidern und Röcken und die Bilder von Jungen bei Hosen und T-Shirts.
Exakt, genau. Und, weiß ich nicht, dieser ganze Kram, ne, wir kennen es ja alle, dieses Hyperfeminine und das Hypermaskuline, das wird ja dann schon relativ früh, Männer, Kinder, Babys, Jungs kriegen, weiß ich nicht, Hot Wheels Autos geschenkt und die Mädels vielleicht die Barbie-Puppe und so. Und ich habe als Kind super gerne mit Barbies gespielt. Ich hatte keine selber, aber ich war so im Kindergarten, war ich sehr dicke mit einer jungen Frau, die du auch kennst tatsächlich, aber ich will jetzt hier keine allzu großen Namen so ganze Klarnamen ins Internet werfen, natürlich. Ist ja immer ein bisschen Franziska, davon gibt es in unserer Generation genug. Allein schon genug, dass ich damals zwei kannte, mit denen ich irgendwie gleichzeitig befreundet war. Mit denen habe ich beiden nichts mehr zu tun. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich war relativ dicke mit Franziska und wir haben uns regelmäßig getroffen und wir haben regelmäßig Barbies gespielt. So.
Das ist doch voll gut.
So war das.
Ich hatte eine Baby Born.
Das hat auch
ich
niemand,
wurde als Junge quasi in diesem Zuge der Care-Arbeit näher gebracht, weil ich fand immer schon Babys süß. Mhm. Also schon als Dreijähriger fand ich Babys faszinierend und kleine Kinder. Oder kleiner als ich zumindest.
Warst du ja selber noch
eins. Also immer noch eins, aber noch kleinere waren irgendwie auch spannend. Und mit der habe ich eine Fahrradtour gemacht. Ich war dann der Papa, der das Baby hinten auf dem Fahrrad hatte. Mit so einem richtigen Sitz. Also ich hatte da also auch Equipment für. Und habe mein Baby durch die Gegend gefahren. Mhm. Aber mir sind die verwunderten Blicke anderer Erwachsenen, sind mir nicht entgangen. Und das nimmst du dir als Kind natürlich irgendwann zu Herzen, ne? Und lässt es dann leider bleiben. Aber ich hatte die sehr lieb. Und siehe da, jetzt arbeite ich mit Kindern. Also es auch wichtig, dass Jungen das auch dürfen, ne?
Unbedingt. Also das ist genauso wie als ich als im Kindergarten mal sagte, so in dem Alter ungefähr, meinte ich zu meiner Mutter, dass ich auch gerne mal ein Kleid tragen würde.
Öfters erzählt. Ich finde
das schön. Ne? Habe ich schon öfter erzählt. Und dass meine Mutter dann auch sagte, ja, du musst halt damit rechnen, dass die Leute komisch gucken.
Ja,
und wahrscheinlich hätten sie komisch geguckt. Genau wie bei dir und der Baby Born. Ne? Und vielleicht, oder ich gehe davon aus, dass ich es dann auch gelassen hätte, wenn ich es probiert hätte, aber ich habe es ja gar nicht probiert, weil mir schon das Prospekt von, oder der Gedanke, dass die Leute vielleicht komisch gucken könnten, schon zu viel war.
Ja, oder ich meine, man merkt ja auch als Junge, in unserem Fall jetzt, Irritationen mit so Stereotypen, die einem vielleicht gar nicht zusagen. Ich hatte einen guten Freund, auch da kann ich den Namen nennen, weil es den tausendmal gibt, ich war mit Yannick sehr gut befreundet. Ich hatte sogar schon in der Kita zwei Yannicks, mit denen ich gut befreundet war. Der Name ist sehr häufig. Und einer dieser Yannicks hatte zu Hause ganz viele Autos. Und der war ein Jahr jünger als ich, aber konnte die alle benennen. Der war dann so, das ist ein Golf und das ist ein Opel Astra. Und ich saß da so davor und war so, das sind Autos. Und hab so gemerkt, ich finde die überhaupt nicht spannend. Ich habe mich dann wirklich aktiv versucht, dafür zu interessieren. Und hatte dann auch zu Hause irgendwann so eine kleine Autosammlung von Generationen vor mir. Aber ich konnte mich dafür nicht begeistern. Und da habe ich dann schon gemerkt, so, okay, Motorrad sieht irgendwie cool aus, aber ist nicht meins. Ne? Und also das wird einem ja viel weniger bewusst gemacht als die Sachen, für die man sich interessiert. Ne? Also diese ganzen Sachen, auf die man dann eingehen kann, wenn man Fußballer so toll findet, das wird dann ganz aktiv gefördert und die Irritationen werden nicht so besprochen, so, ja, ist okay, dass du das nicht spannend findest. Das ist nicht irgendwie komisch. So. Ich wurde auch von einem Vater mal gefragt, na Konstantin, also er stand mit seinem Sohn da und war so, und Schatz, was macht der Papa heute? Willst du Konstantin erzählen? Nein, weißt du nicht mehr? Na, Konstantin weiß es bestimmt auch so, was macht ein Mann bei diesem Wetter am liebsten? Es war irgendwie so Sonnenschein und trocken, aber auch ein bisschen kühl. Und ich so, sein Motorrad wachsen natürlich. Und ich so, ah ja, Also irgendwie mit so Wachspolitur, keine Ahnung, Motorrad-ExpertInnen steinigt mich, wenn ihr euch damit
so auskennt.
Aber ich stand dann halt so und war so, Dude, Motorräder, sorry, da wurde ich als Kind nicht drauf geeicht, um mal wieder auf die Line zurückzukommen. Ja, wir sehen nach wie vor aktueller denn je, ich würde sogar sagen, schlimmer denn je, durch diese Pink-Blau-Unterteilung, die es auch so zu Herberts Zeiten sicherlich noch nicht gab. Und ich glaube, auch so durch diese Disney-Vermarktung mit Elsa, Anna und den ganzen Disney-Prinzessinnen, die auch furchtbar stereotyp weiblich sind, in den allermeisten Fällen, oder auch in den prominentesten, erfolgreichsten Fällen, wie eben bei Frozen auch, wird das auch auf lange Sicht erstmal nicht besser werden. Und man muss sehr viel aktiv gegensteuern. Allerdings sind auch als Eltern die Möglichkeiten, begrenzter Einfluss zu nehmen. Also deine Kinder kriegen einfach mediale Einflüsse. Da kannst du nichts gegen machen. Ne? Ja. Außer eben sagen, du, wenn du die Babyborn, wenn du die Barbie gut findest, die können wir dir kaufen. Klar, kein Problem. Und guck mal hier, dass das so und so unterteilt ist und dass dann nur Mädchen auf den Fotos sind, wo die Röcke sind. Das ist auch eigentlich Quatsch. Das dürfen alle anziehen. Also das kann man als Eltern, glaube ich, dann schon sagen und machen, um das irgendwie so ein bisschen zu verbessern. Ne? Aber viel mehr bleibt einem nicht übrig. Nach wie vor werden Kinder schon auf Mann, also junge Kinder schon früh auf Mann geeicht, wenn sie als Jungen gelesen werden. Danach wird dreimal gefragt, wann ist ein Mann ein Mann? Und wie gesagt, da verweisen wir auf unsere entsprechend betitelte Folge. Hört sie euch an, dann
Folge 25.
Euch die Erkenntnis küssen und Deshalb machen wir weiter mit der nächsten Zeile. Männer führen Kriege.
Männer führen Kriege?
Ich bin nee, zu, Quatsch, Männer haben Muskeln. Entschuldigung, ich bin zu weit gerutscht.
Yes, genau. Männer führen genau. Erst nächste Woche Kriege. Diese Woche haben Männer Muskeln. Männer haben Muskeln. Ja, schon.
Notwendigerweise.
Wir haben uns da so ein paar Studien zu... Also notwendigerweise, ja, müssen sie haben. Ohne Muskeln wäre ein Leben auf diesem Planeten so nicht möglich. Es sei denn, man wäre irgendwie magisch bestrahlt. Denn so ohne Herz zum Beispiel ist schwierig. Und die Muskeln im Körper braucht man ja auch, damit man seine Gliedmaßen bewegen kann. Das wäre ja sonst irgendwie, wenn wir alle nur so rumliegen würden.
Es gibt ein Buch von Byung-Chul Han, das nennt sich Müdigkeitsgesellschaft. Da finde ich mich gerade dann sehr gut wieder. In einer der von dir beschriebenen rumliegenden Gesellschaft.
Ja, sind wir heute beide irgendwie also, ein bisschen, ne?
Rumliegende Gesellschaft.
Aufrecht gerade. Sogar. Ah, okay. Ich sitze auch, naja, aufrecht kann ich nicht sagen. Vielleicht so im 45
Grad. Der aufrechte Grad Sitz. Vorangeschrittene Bewegungsform des 21. Jahrhundert-Menschen.
Yes. So, Männer haben Muskeln. Jetzt ist es so, dass relevant für viel in Richtung Muskelkraft und sportliche Leistungsfähigkeit ist immer Testosteron. Testosteron wird immer gerne als Männlichkeitshormon irgendwie wahrgenommen. Ist es wohl irgendwie auch. Sämtliche BiologInnen und MedizinerInnen, die jetzt zuhören, reißt mir bitte nicht sämtliche Gliedmaßen aus, sondern wenn ihr schöne Aufklärungsarbeit noch leisten könnt zum Thema Testosteron, dann schreibt uns doch bitte einfach bestenfalls irgendwie auf Instagram oder sowas eine Nachricht oder eine E-Mail oder so und dann können wir da nochmal etwas nachreichen. Aber uns fehlt da beiden so ein bisschen der wissenschaftliche Hintergrund, um das jetzt irgendwie genau richtig und klug zu erklären. Aber es ist zum Beispiel so, dass es Athletinnen gibt, also tatsächlich auch nur Frauen, die das betrifft, die bei einem zu hohen Testosterongehalt im Blut von olympischen Wettkämpfen zum Beispiel ausgeschlossen worden sind. Auch letztes Mal bei den Olympischen Spielen dieses Jahr gab es Athletinnen, die davon betroffen waren. Die hatten zu hohen Testosteronspiegel und dann durften sie nicht mitlaufen, denn sie hätten einen unfairen Vorteil ihren Mitathletinnen gegenüber. Das wiederum zeigt einmal mehr, dass diese klassische Einteilung in männlich-weiblich eben schwierig ist und man vielleicht besser nach so wissenschaftlichen Maßstäben wie zum Beispiel, wie hoch ist es denn dein Testosterongehalt im Blut? Ne? Und wenn man dann sagt, diese Menschen haben ähnlichen Testosterongehalt, dann müssten die ja ähnlich leistungsfähig sein. I guess, bei ähnlichem Gewicht und ähnlicher Muskelverteilung. Jetzt ist es so, dass in der männlichen Physiognomie, heißt das ja. So? Ich glaube, Männer grundsätzlich im Vergleich zu Frauen ein Stück weit mehr Muskelmasse besitzen. Ja, das ist grundsätzlich richtig. Im Alltag spielt das aber auch nur bedingt eine Rolle. Und sobald Menschen anfangen, Sport zu machen, kann sich das auch sehr schnell sehr ähnlich verorten. Beispiel, ich war ja jetzt letzten Freitag mit der Judith im Gym und habe trainiert und wir sind ungefähr im selben Alter, ich bin ein bisschen älter als sie, wir sind ungefähr gleich groß, wir sind wahrscheinlich ungefähr gleich schwer, würde ich jetzt sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung, plus minus paar Kilo und ich trainiere ja auch nicht seit gestern erst, ne? Also ich mache das ja schon so ein paar Jahre lang und ich bin auch irgendwie jetzt wieder mittlerweile irgendwie halbwegs gut im Training. Wenn das so ein Gebetsmühlen, oder nein, wenn das so ein Glaubenssatz wäre, der einfach zu 100% wahr wäre, ne? Dass Männer einfach Muskeln haben, muskulös sind und peng, dann hätte ich ja trotzdem bei jeder Übung irgendwie mehr Gewicht machen müssen als sie. Weil, habe ich aber nicht. Habe ich gar nicht können, ja. Teilweise waren das da Sachen, so Overhead Presses mit 20 Kilo Langhantel und irgendwie, ja, I can't. Also das ging mal so ganz knapp gerade vielleicht gar nicht. Also das war sehr ausgeglichen. Insofern auch die nächste Zeile, die auch kommt, Männer sind furchtbar stark, ne?
Ist auch relativ. Übrigens würde ich an dieser Stelle eine Buchempfehlung aussprechen. Ich habe es nicht selber gelesen, aber sehr viel Gutes darüber gehört. Es trägt einfach den Titel Testosteron. Warum ein Hormon nicht als Ausrede taugt, von Rebecca Jordan Young und Katrina Karkazis im Hansa Verlag erschienen, wo genau auf solche Testosteronmythen also auch eingegangen wird. Und auch Verhaltensweisen, die dann vermeintlich durch Testosteron begründet sind, eben auf den Prüfstand gestellt werden. Also ob das kausal wirklich so zu begründen ist und dergleichen.
Ja. Was übrigens auch noch relevant wäre zum Beispiel, zu diesen Männer haben Muskeln. Da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Männer, die besonders viel Kraftsport machen und auch so in Richtung Bodybuilding engagiert sind, haben häufig körperdysmorphe Störungen. Heißt, die haben ein dermaßen großes Unglücksgefühl mit ihrem eigenen Körperbild oder ein so problematisches eigenes Körperbild, dass das bis hin zu wirklich auch problematischem, gesundheitsgefährdendem Verhalten führen kann. Also zu Essstörungen, ja, dass man sich super kontrolliert.
Ich würde das in der Formulierung etwas entschärfen und so. Aus haben häufig neigen eher zu machen.
Oder neigen eher zu. Da gibt es interessante Fallstudien, die das auch nochmal bestätigen, dass gerade die Menschen, die eigentlich halt so ein absolut wie ein Adonis, ja, so wie ein griechischer Gott, jene Proportionen haben, dass die häufig sehr, sehr hart damit oder häufiger hart damit kämpfen, was da eigentlich ist, und daher eben auch sehr, sehr viel Wert drauf legen, dass das so ist. Und das hat seine Wurzeln, glaube ich, eben auch in dieser Überzeugung oder in das ist ja auch wieder so eine Grundsatzsache aus hegemonialer Maskulinität und sowas, ne? Männer haben eben muskulös und stark zu sein. Und das kann auch eben stark eben mal zu Selbstzweifeln und Problemen führen, wenn man eben auch dieses Set an Regeln oder an Anforderungen quasi nicht erfüllt. Auch wenn man das nur, wie du vorhin auch schon gesagt hast, unbewusst macht. Kann es ja trotzdem schon problematisch werden.
Ja, kann es. Definitiv. Gut, das zu Männer sind, wo ist es denn? Furchtbar stark.
Männer haben Muskeln, Männer sind furchtbar stark.
Genau, es gibt auch den World Strongest Man Contest. Mm. Das google ich gerade mal. Gibt es auch World Strongest Woman?
Müsste es. Würde mich wundern.
Tatsächlich, gibt es auch. Ist aber wesentlich weniger prominent und ist seit 2019 nicht mehr gemacht worden.
Na gut, 2020.
Doch, warum 2021 ist UK. Aber nicht World. Donna Moore steht hier als UK Strongest Woman. Ja.
Okay.
Genau, aber bei Männern das natürlich ideal, wie also sie nicht mehr gefeatured, weil Frauen sollen ja, also sind ja unattraktiv, wenn sie Muskeln sichtbar trainieren und haben und dergleichen. Das hat natürlich dann keine Lobby.
Aha.
Schade.
Ja, finde ich auch immer. Also ich weiß nicht, muskulöse Frauen finde ich jedes Mal sehr ästhetisch.
Ich finde es einfach immer so beeindruckend, wenn jemand seinen Körper auf so eine disziplinierte Art trainieren kann und die Athletik zeigt und so weiter. Das ist mir völlig egal, ob das Mann oder Frau ist. Ich finde es nur unglaublich schade, wie es eben vermittelt wird, ne? Dass dann eben auch bei Wettkämpfen auf Testosteron untersucht wird und also quasi eine Irregularität darin gesehen wird und eben etwas, was ja auch diskriminiert wird mitunter. Ne?
Es gibt vor allen Dingen, es gibt ja auch Männer, die einen sehr hohen Testosterongehalt haben. Aber die dürfen ja trotzdem mitmachen, weil sie Männer sind und das eben erwartbar ist oder sowas, keine Ahnung. Das ist ja dann albern. Da wird ja halt einfach mit zweierlei Maß gemessen. Und das ist wieder so dieses krass binäre Geschlechterdenken, was dann irgendwie in so einer Art Biologismus begründet ist, die letztlich auch wieder zu absurden Absurditäten führt. Ich glaube, warum ich das immer schön finde, wenn ich muskulöse Frauen sehe oder halt eben auch so Frauen, die irgendwie im Fitnessstudio nicht nur, this is not a knock, das ist nicht böse gemeint, ne? Wenn man ins Fitnessstudio geht und irgendwie nur Cardio macht, das ist auch gut, das ist auch schön. Aber ich glaube, was Frauen immer so ein bisschen angetragen wird, ist so, ja, wenn du Sport machst, dann machst du Bauch, Beine, Po, ein bisschen Cardio, ne? Weil dann siehst du ja geil aus für die Kerle, oh Gott. Aber wenn ich dann irgendwie gerade Frauen sehe, die irgendwie so krasse Arme haben zum Beispiel, ne? Und die dann so irgendwie ihre 25 Kilo Bizeps-Curls wegcurlen oder sowas. Wo ich mir dann so denke, yes, yes, das ist es, was die Gesellschaft nicht will. Und ich find's gut, dass du es tust. Deswegen bin ich, glaube ich, da.
Ja, ich finde es auch mal bezeichnend, wenn bei uns im Freihandelbereich im Gym wirklich halt immer nur so eine Frau unter 30 Männern rumtrainiert.
Ja.
Ne? Unabhängig davon, wie die aussieht, aber sich alleine in so einen männerdominierten Bereich reinzuwagen, ist für viele Frauen ja gar nicht selbstverständlich. Und aus gutem Grund, ne? Also das hat ja auch wirklich nachweisbare Gründe, Belästigung etc. Dumme Sprüche auch einfach nur. Von daher, Hut ab, macht weiter so, um Gottes Willen. Dann machen wir mal weiter, wir machen auch weiter mit der nächsten Line. Männer können alles.
Schwer zu quantifizieren. Gibt es nicht wirklich Studien dazu?
Wir haben getestet, ob dieser Mann alles kann. Wir fingen an bei Textilverarbeitung.
Lala. Männer können alles. Ich glaube aber, das ist zum Beispiel etwas, was Leuten immer auch beigebracht wird, auf eine Art, dass Männer ja für die meisten Dinge irgendwie eine Befähigung
haben. Ja, naja. Aber auch nur das, was eben ihre Aufgabe ist, ne?
Ja, schon. Aber das ist ja auch das
Also Richtige, wird doch nicht erwartet, oder? Dass ein Mann so zum Beispiel nähen kann, stricken.
Nee, aber dann wiederum nähen und stricken vielleicht nicht, aber guck mal in die Welt von so High Fashion. Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld und wie sie alle heißen, ne? Da gibt's ja genug Männer und die können ja, die müssen ja auch nähen können, damit sie Designer
Tom Ford.
Ja. Gut. Okay. Aber nichtsdestoweniger trotz, ne, sind es ja auch
irgendwie. Also den wird ja dann was ich damit sagen will, spannend. Ne, nicht, dass ihr jetzt alle schon gemacht habt, also den wird dann natürlich abgesprochen, ein echter Mann zu sein. Ne, das ist ja auch das, wovor echte Männer ganz große Angst haben. Ne? Also schwul sein, das würde ja diskreditieren, wirklich ein Mann zu sein. Oder irgendwie unmöglich machen, ein echter Mann zu sein, weil echte Männer sind hetero. Das weiß man ja. Ne? Und in diesem furchtbaren, vorurteilsbelasteten Denken kommt man dann mit diesem Widerspruch, das dann offensichtlich nicht zu können, klar.
Ne? Ja, ja. Aber ich finde das immer ganz bezeichnend, dass in vielen Bereichen gefühlt auch Dinge, die eigentlich Frauensachen sind, nicht unbedingt männerdominiert sind auf anderen Ebenen, aber wo ich das zum Beispiel super interessant finde, ist Kochen. Kochen ist so eine absolute Frauensache insgesamt, gesellschaftlich betrachtet. Ne? Frauen kochen, Männer essen.
So. Ja. Aber auch hier wahrscheinlich eher so die Unterteilung in, ja, wenn Männer sich wirklich das, also wenn die Experten darin sein wollen, die Experten, das sind die Männer. Aber so im Alltag fällt es natürlich bei Männern, die keine Experten sind, ganz eindeutig in die Rubrik der Frau.
Ja, aber die Sterneköche sind
ja, viel Männer. Ja, von Männern, auf jeden Fall.
So. Und das ist dann wieder dieses Ding, so Kochen im Alltag, das sind Frauen, aber so richtig, richtiges, so richtig echtes, kochen. so richtiges Kochen, ja. Oder auch Grillen. Oh,
hör mir auf.
Was ja auch nur Kochen ist eigentlich. Aber es gibt nichts, wo mehr in so vielen Männern so diese komische, hegemonial-maskuline Selbstverwirklichung. Manchmal finde ich es fast ein bisschen niedlich. Rauskommt, wie wenn Sommer ist und gegrillt werden kann.
Diese ganz schlimmen sexistischen Grillansprüche, T-Shirts, diese Schürzen, die man sich umhängt, für Griller, für männliche Griller.
Mit dem Bier in der Hand und der 19 Cent Schweinebockwurst auf dem 2000 Euro Weber Grill.
Ja, Grill ist auch echt wie ein Kleinwagen.
Der gute Scheiß.
Theoretisch rein investieren, ne? Also preislich nach oben hin offen. Aber insofern, das ist dann wieder so ein Aspekt, wo man sich zuständig fühlt. Und ich glaube, wir sind da einfach über die Jahrhunderte hinweg durch die Zuständigkeit der Frau für den Haushalt, ohne dass sie da groß gefragt wurde, aber dadurch, dass sie so eindeutig bei Haus und Herd verortet war, sind wir da, glaube ich, auch noch die nächsten 100 Jahre damit beschäftigt, unser Denken zu entstigmatisieren und die Zuständigkeitsbereiche von Geschlechtern zu lösen. Aber deswegen würde ich der Aussage auf jeden Fall natürlich widersprechen. Aber ich glaube, Herbert benennt es hier eben auch als Wahrnehmung, ne? Als Männer trauen sich alles zu, Männer überschätzen sich und sehen das Primat des Könnens schon bei sich nach Möglichkeit. Also da, wo Männer Dinge tun, die auch sonst ja. für Frauen eben die Aufgabe wären, da wären sie dann aber trotzdem besser. Wir kommen noch dazu, aber wir haben auch schon durch Studienanalyse herausgefunden, dass zum Beispiel bezüglich des IQs sich Männer überschätzen. Also auch hier wird diese Überschätzung deutlich in so einer pauschalen Aussage, wie Männer können alles. Und Frauen wird eben beigebracht, sich eher zu wenig zuzutrauen. In vielerlei Hinsicht. Yes. So auch hier. Aber dafür kriegen Männer einen Herzinfarkt. Das ist nämlich die nächste Zeile. Männer kriegen einen Herzinfarkt.
Das stimmt. Das ist einfach, also wir haben das durchgeguckt. Es gibt eine Statistik, Todesfälle aufgrund von Herzinfarkten in Deutschland nach Altersgruppe und Geschlecht im Jahr 2016. Und bis in die Altersgruppe von 75 bis 80 oder 80 bis 85 Jahre dominieren Männer diese Statistik deutlich. Danach geht das Herzinfarktrisiko anscheinend für Männer zurück oder es gibt einfach weniger Männer oder so. Das wird es vielleicht auch sein. Bei Frauen nimmt es zu. Also es ist so, dass unter 40 Jahre werden hier zum Beispiel 142 tote Männer erfasst mit Herzinfarkt und 44 Frauen. 44 Frauen unter 40 Jahren, das ist echt wenig, wenn du mal überlegst, dass wir 2016 auch schon 80, 81, 82 Millionen EinwohnerInnen hatten. Das ist nicht viel. 44 Leute. Verschwindet.
Ist ja echt, das ist ja
völlig aber bei den Männern fast.
44, wir hatten letztes Jahr 44 Herzinfarkt, tote Frauen?
2016.
Sicher, dass das nicht die Studienausschnittsmenge ist oder so? Es sind nur 44 Frauen an einem Herzinfarkt gestorben 2016?
Unter 40 Jahre.
Okay.
Insgesamt sind es ein paar Gott, tausend mehr.
Ich dachte gerade schon. Breaking News, Frauen in Deutschland
aber, hören auf zu sterben. Aber da hast du zum Beispiel den Unterschied, da sind es fast 100 mehr bei den Männern, ja, 142 gegen 44. Bei der Altersgruppe 40 bis 45 sind es 221 Männer und 39 Frauen, also fast 200 mehr. Dann 45 bis 50 Jahre, 558 Männer und 114 Frauen. Also über 400 Männer mehr an Herzinfarkten gestorben als Frauen in der Altersgruppe 45 bis 50. Das setzt sich dann auch noch weiter fort. Ne? 50 bis 55 sind es 1205 zu 259, 1820 zu 440 bei 55 bis 60. Oder auch 2824 tote Männer im Alter von 65 bis 70 Jahren gegenüber 880 toten Frauen. So, also das ist das höchste Risiko anscheinend oder die höchste Quote ist bei Männern 75 bis 80. Das sind 5000 Tote 2016 an Herzinfarkt und nur 2857 tote Frauen. Also das ist schon so, dass Männer kriegen halt einfach häufiger Herzinfarkte. Punkt. Und sterben häufiger daran. Also hier steht ja gar nicht darum, ob sie jetzt, wer jetzt mehr Herzinfarkte kriegt, vielleicht überleben Frauen ihre Herzinfarkte, die sie bekommen, halt einfach häufiger. Aber Fakt ist, Männer kriegen Herzinfarkt. Deutlich.
Ja.
Da hat er einfach recht. Da beißt die Maus
keinen Faden ab. Männer kriegen Herzinfarkt. Er hat noch ein anderes Lied, das heißt Currywurst. Auch das ist mit Vorsicht
vielleicht,
zu beachten. Ja, Herzinfarkt. Hoffentlich bleibt er uns erspart.
Wir tun
das Beste dafür. Und im Zweifel kriegt es auch keiner mit bei Männern, wenn sie einen Herzinfarkt haben. Denn, oh, Männer sind einsame Streiter, singt Herbert weiter. Das reimt sich sogar. Und wenn sie so einsam streiten und umkippen, dann kann keiner reanimieren. Warum sind Männer denn einsame Streiter?
Weil das auch was ist, was dir so beigebracht wird, ne? Also dieses, du bist ja auf dich gestellt und du musst für, das ist so dieses, wir sind schon wieder bei Horst Schimanski und wie heißt denn der Typ jetzt aus der letzten Bulle einfach?
Nick.
Ich glaube
Nick
oder sowas.
Mick. Briskau. Nick Briskau.
Ich glaube, er ist Mick.
Mick Briskau. Ja, Mick Briskau.
Ja. Mick Briskau. Ja, großartig. So nämlich. Das sind nämlich auch einsame Streiter.
Das sind ja
auch
der Letzte.
Der
letzte Bulle.
Ja, der letzte Bulle. Ja. Oder Clint Eastwood. Ne? So diese alten Spaghetti-Western mit Clint Eastwood. Der Mann, der so im Laufe von 2 Stunden Film vielleicht 3 Sätze sagt. und sehr, sehr geheimnisvoll und einsam ist. Weil das ist ja auch erstrebenswert. Hegemonial maskulin ist das ja auch irgendwie erstrebenswert. Es ist ja auch erstrebenswert, sich nicht langfristig zu binden irgendwie. So, oder zumindest irgendwie auch einsam auf ein Stück weit, ne, so dieser einsame, der einsame hier, Riders in the Storm, Lucky Luke, der auf Jolly Jumper einsam in den Sonnenuntergang reitet, ja. Er und jeder andere Cowboy. Ich glaube, viele, viele Männer, die dann auch an einem sonnigen Tag ihr Motorrad wachsen, die fahren auch gerne einsam irgendwo, irgendwo lang, so Route 66, weißt du, so.
Ja, genau. Und setzen sich im Zweifel auch einfach hinweg als einsame Streiter über bestehende Regeln. Ja. Da kommen wir wieder zum letzten Bullen zurück. Gibt es einen Spruch, den ich hier gerade gefunden habe, als ich mit Briscoe kurz seitlich recherchierte und nachguckte, da gibt es einen Spruch, stellt sich ihm eine Person vor, Stephanie Abadung, Controlling. Mick Briscoe, unkontrollierbar. Also, man merkt, wie die Serie sich schon aufs Korn nimmt. Es gibt auch unglaublich viele so sexistische Sprüche, die der Charakter raushaut, aber die werden eben dann auch zurückgegeben. Ne? Also, da kriegt er dann auch ein Echo und steht dann wieder Dumme da, ne? Und merkt eben, dass er in seiner Frauenwahrnehmung schlecht gealtert ist. Also ist es nicht alles einfach nur so Macho-Gehabe, sondern es ist durchaus auch mit einem Augenzwinkern. Aber auch hier, ne, der unkontrollierbare, einsame Streiter, der in seinem Opel-Diplomat so das letzte Auto auch der Generation fährt und damit klarkommen muss, das dass er eben der Auto letzte Einsame seiner Art ist und nicht so richtig reinpasst. Ja, es wird in gewisser Weise so eine soziale Isolation von Männern. Also nicht Isolation, aber so Einschränkung. Geringfügige Offenheit auf sozialer Ebene normalisiert. Und das sehe ich auf jeden Fall auch als faktisch gegeben, wenn man sich so die Darstellung von coolen Männern in Film und Fernsehen auch ansieht. Und so geht es auch weiter mit der letzten Zeile. Oder wolltest du noch was ergänzen?
Ich wollte noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn es okay ist. Ganz kurz. Eine Anekdote zu meinem Opa. Gott hab ihn selig. Der ist 2015, hat er diese Welt verlassen.
Der Opa Walter.
Herzinfarkt? Fast.
Darminfarkt.
Denn Infarkte kann man ja überall haben. Wer Dr. House geguckt hat, weiß, man kann Infarkte zum Beispiel.
Also ich wollte nur wissen, ob er auch so stereotyp noch ein Männertod gestorben ist.
Aber ja. Ist er? Denn ein Darminfarkt ist zwar auch nicht schön, aber im Gegensatz zu einem Herzinfarkt muss ein Darminfarkt, es ist, weiß Gott, nicht direkt so dolle lebensbedrohlich, ist halt mit starken Schmerzen verbunden anscheinend und auch mit großen Problemen eben bei der Verdauung, weil dein Darm hat eine blockierte Ader, da funktioniert gerade nichts mehr. So, nicht mehr richtig. Und mein Opa muss das tagelang mit sich rumgetragen haben, ohne da irgendwas drüber zu sagen. Dem muss es schon eine ganze Ecke lang richtig scheiße gegangen sein. Aber er hat sich gedacht, nö, ach, zum Arzt, lass mal. Der hatte ein Aortenaneurysma ein paar Jahre vorher. Das haben sie ihm gefixt. Das hat funktioniert. Und seitdem war er irgendwie neben sich. Der war aber auch, der war ehemaliger Polizist, der war beim Bundesgrenzschutz, der war dann später in der Dosenfabrik, aber der hat getrunken, ja, der war so einer, der hat getrunken, der hat geraucht, ewig noch, also bis zu seinem Tod, glaube ich. Was übrigens auch der Grund sein wird, warum er irgendwann ja, dieses Aortenaneurysma hat, der sein ganzes Leben lang
auch im Alter holt es einen ein, selbst wenn man damit alt wird, bringt es einen doch um.
Ja. Und der war halt eben auch so ein einsamer Streiter in dem Kontext, dass er sich so dachte, ja, jetzt habe ich Schmerzen, mein Gott, ich bin nun auch schon über 70, sterbe ich halt, so ist das jetzt. Anstatt, dass er sich irgendwie jemandem anvertraut hätte oder sowas, ne? Und ich könnte ihm da, also wenn er nicht jetzt schon verbuddelt wäre, ich könnte ihm da heute noch irgendwie, falls es ein Jenseits gibt und ich treffe meinen Opa nochmal wieder, dann werde ich ihm erstmal eine schallern und werde sagen, hör mal zu, mein Gott, Walter, Das wäre lösbar gewesen. Weil das ist ja das Schlimmste, ne? Es war halt wirklich, die waren noch im Urlaub und ist er gestürzt und hat sich ein Bein gebrochen. Und dann haben sie festgestellt, dass da irgendwas schief ist bei ihm. Dann haben sie seinen Bauch aufgemacht und haben festgestellt, nee, da kriegen wir nichts, den kriegen wir nicht mehr gerettet, der stirbt uns jetzt weg. Und dann war vorbei. So. Und dann haben die Ärzte aber auch meiner Oma noch gesagt, ja, wenn sie das früher gewusst hätten, dann hätten die das 1A behandeln können. Das wäre keine große Sache gewesen. Also schon, also das hatte schon, das ist schon risikobehaftet und sowas, ne? Ich mache das jetzt vielleicht ein bisschen kleiner, als es ist. War schon eine risikobehaftete Geschichte und das war schon, aber das war kein Todesurteil eigentlich.
Ja, auch Herzinfarkt.
Er hat es dann zu einem gemacht.
Ich habe im Erste-Hilfe-Kurs erst gelernt, wenn du stationär behandelt wirst, dann sterben von Herzinfarkt Patienten, also Männer auch in dem Fall, wobei, also Patientinnen natürlich, nur noch, ich bin mir nicht mehr sicher, 10-20%, also auf jeden Fall viel weniger als auch nur die Hälfte, ne? Die dann rechtzeitig eingeliefert werden, dann kann man das wirklich ganz gut behandeln und es sollte vermeidbar sein. Genau, und deshalb, gerade dann mit 60 im kritischen Alter, sagt lieber einmal zu viel was und lasst euch untersuchen, liebe Männer. Auch an meinen Vater gerichtet übrigens die Botschaft. Ist auch so jemand, der sich viel zu selten beschwert. Als dass man das aushält. Aber sie halten es aus, denn Männer müssen durch jede Wand und müssen immer weiter. Oliver Kahn sagt ja eins, dieses berühmte, weiter, immer weiter. Und er sagt, ja, aber halt auch nicht immer. Ne? Also kann ja auch schief gehen. Und durch eine Wand laufen würde ich auch nicht empfehlen. Hab's nie gemacht, aber ich stell's mir schmerzhaft vor.
Also Farin Urlaub hat in seinem 2016er Album, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Faszination Weltraum, hat er die Textzeile drin. Du musst immer mit dem Kopf durch die Wand, versuch es mal wie ich. Ich gehe mit dem Körper durch die Tür.
Die Line kenne ich, ja.
So elastisch. und dann sagt er nur, was nicht geht, geht nicht. So. Und aber ich glaube, das ist auch sowas, was Männern in vielerlei Hinsicht beigebracht wird und was nicht gut ist, also meistens, ist dieses, da haben wir auch schon mal drüber geredet, Hustle Culture. Das ist, irgendwie ist das Hustle Culture. Dieses müssen durch jede Wand, müssen immer weiter, dieses so, hier, ne? Keep going, no excuses. Steh auf, steh früh auf, geh zum Sport, iss was, geh nochmal zum Sport, mach irgendwas, generiere passives
Income. Side-Jobs, genau.
Du musst hustlen, du musst dich da verausgaben, du musst irgendwie, und dann halt auch nicht nur in dem Kontext, aber halt auch ganz schlimm, vor allen Dingen auch im Dating-Kontext, ne? Da haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich, bestimmt. Männer akzeptieren ja generell auch gerne mal ein Nein nicht.
Ja, Männer baggern die Blöde, sagt
Herbert ja auch. Weil das auch Männern so beigebracht wird. Ja, genau. Männer müssen auch da immer weiter und sind immer so, ja komm, ach komm. Da habe ich neulich erst eine Story gehört, wo ich keine großen Kontexte geben will, auch einfach für die Betroffenen nicht, wo da hat jemand von außerhalb bei einem befreundeten Pärchen übernachtet und hat dann die gute Frau, die ihm sein Zimmer gezeigt hat, hat sich dann erstmal nackig ausgezogen und meinte so, na, wie wär's? Und als sie dann sagte, nein, meinte er so, ja, nicht mal ein Blowjob. Und dann sagte sie so, nein. Und dann am nächsten Tag haben sie dem beide nochmal ordentlich die Meinung gegeigt und ihm nochmal erzählt, dass das absolut nicht in Ordnung ist, was er da macht. Und dass er ein Nein einfach zu akzeptieren hat, wenn er ein Nein bekommt. Und das ist immer noch einfach sehr, sehr verbreitet. Ne? Und das ist halt aber auch diese Kultur von, gib nicht auf, du darfst jetzt nicht aufheben, du musst da dranbleiben, Mensch, bleib da dran. Ja, und das ist nicht gut. Nicht gut. Ist nicht gut für die Männer selber, weil diese Hustle Culture macht ja irgendwann auch dich und deinen Körper kaputt und deinen Schlafrhythmus und was nicht alles. Und deine Psyche bestimmt auch, aber halt eben auch ist nicht gut für die Leute in deinem Umfeld.
Ja, kommen wir zur Abschlussbetrachtung der von uns analysierten Zeilen. Ich finde auf jeden Fall, also wir sind mit unseren Zeilenkundigen für heute durch, ich finde auf jeden Fall wieder sehr schön gegenübergestellt hier auf der einen Seite die gnadenlose Selbstüberschätzung der Männer steht und auf der anderen Seite eben die gar nicht mal so geilen Konsequenzen. Ne? Also Herzinfarkt, aber auch die einsamen Streiter. Also einsam ist ja schon negativ konnotiert. Ne?
Sehr
Also nicht
negativ,
alleine,
ja.
nicht die alleine Losziehenden, sondern die Einsamen, die eben darunter leiden, dass sie alleine sind. Und das ist wieder sehr schön gegenübergestellt. Was mir so langsam ein bisschen mitschwingt, ist, dass aber trotzdem diese Widersprüchlichkeit ja schon in diesem Lied auch ein bisschen zelebriert wird. Wir gucken mal, wie das weitergeht. Aber das ist so eine Tendenz, die ich dann eben für die Zukunft, für so einen Männer-2021-Song aufgreifen würde, dass das eben ja schon auch Missstände sind, an denen gearbeitet werden kann und muss. Na? Und wir
Unbedingt,
gucken
ja.
mal, ob sich das vielleicht noch in eine kritischere Richtung entwickelt oder eben nicht. Und dann können wir das als Abschlussfazit sagen. Ansonsten, ja, bin ich gespannt auf die nächsten Zeilen. Und habe auch auf jeden Fall Bock. Und die Schimanski-Idee, könnt ihr ja mal sagen, was ihr davon haltet, ob ihr Lust drauf habt, eine Schimanski-Review aus dem Jahr 2021 zu hören, hier unter dem Gesichtspunkt von hegemonialer Maskulinität in Schimanski-Tatorten. Ja, ich hätte auf jeden Fall Lust drauf.
Auf jeden Fall ich auch, generell. Gut,
Würde ich sagen,
dann.
packen wir es für heute. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns auf nächste Woche zur nächsten Folge Männer, die weinen. Macht's gut. Ciao, ciao.